Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Philipp Richter und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Heute steht Folge Nummer 007 auf dem Programm. James Bond hat es allerdings nicht zu uns ins Studio geschafft. Das ist aber auch ganz gut so, finde ich. Der soll sich lieber damit beschäftigen, endlich seinen neuen Film in die Kinos zu bringen. Und auch wenn James Bond eigentlich alles kann, das, was wir heute brauchen, gerade das kann er nicht. Wir haben nämlich heute eine Folge, die sich mit den Themen Schrems 2, Privacy Shield, Standardvertragsklauseln, also mit der Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Drittstaaten beschäftigt. Und genau das kann James Bond nicht. Aber genau das kann meine liebe Kollegin Silvia Beck sehr gut erklären. Und deshalb herzlich willkommen im Datenfunkstudio an Silvia Beck.
Hallo Philipp, ich freue mich, dir heute Rede und Antwort stehen zu dürfen. Mit der Lizenz zum Erklären hast du mich jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Ne? Aber ich habe natürlich noch nicht auf alle Fragen die passende Antwort. Aber ich will zumindest versuchen, etwas Licht in das Schrems 2-Dickicht zu bringen.
Wunderbar, das ist schön. Ja, Sie hören es vielleicht ein bisschen, wir haben heute ein bisschen improvisiert, um ganz Corona-konform das Datenfunkstudio aufzubauen. Wir sind zwar beide in der Dienststelle, aber in unterschiedlichen Büros und hoffen trotzdem, eine gute Aufnahme für Sie hinzubekommen. Vor allem aber eine inhaltlich spannende Aufnahme. Ja, Silvia, bevor wir ins Thema einsteigen, sag doch den Zuhörerinnen und Zuhörern gern ein paar Worte zu deiner Person, was deine Schwerpunkte beim LFDI sind und wie das Thema Schrems 2 da reinpasst.
Ja, gerne. Ich habe hier zwei Tätigkeitsschwerpunkte. Ich bin Referentin im Bereich Datenschutz 3, also Wirtschaft, Finanzen und Leben. Und mein zweites Standbein sozusagen sind internationale Datentransfers. Für europäische und internationale Fragen wurden hier beim LFDI Stabsstellen eingerichtet und ich bin für den internationalen Part zuständig.
Gut, ja, dann kommen wir doch langsam zum heutigen Thema. Der EuGH hat in diesem Sommer in dem sogenannten Schrems II-Urteil, ich sage es umgangssprachlich zunächst, den Privacy Shield gekippt. Ja, wir kommen gleich noch drauf, was das heißt, den Privacy Shield gekippt. Das war ein bisschen überraschend, oder?
Ja, in der Tat, das kam etwas unerwartet, denn die Klage, die da anhängig war, oder das Verfahren, richtete sich eigentlich gegen die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission und sogar entgegen des Vorschlags des Generalanwalts des EuGH haben sich die EU-Richter dazu entschlossen, auch zum Privacy Shield gleich mitzuentscheiden.
Ja, jetzt hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, Philipp, lass uns nicht so lange über den Privacy Shield und auch nicht über Safe Harbor so lange sprechen, denn das gehört der Vergangenheit an. Die Standardvertragsklauseln, um die es in dem Urteil auch ging, sind jetzt eigentlich das Entscheidende, gerade weil es den Privacy Shield in der Form nicht mehr gibt oder er keine Anwendung mehr findet. Ich würde trotzdem, also du hast vollkommen recht, das sollten wir tun, denn das ist das, was die Unternehmen und auch andere Verantwortliche jetzt hören müssen. Wie können sie mit den Standardvertragsklauseln jetzt möglicherweise doch noch personenbezogene Daten in die USA übermitteln oder in andere Drittländer. Aber nur ganz kurz zur Einordnung, wie sind wir eigentlich in diese Situation gekommen? Das Urteil heißt Schrems 2, da sind für mich zwei Fragezeichen drin. Wer ist Schrems und warum die 2?
Also es ist schon das zweite Verfahren von Herrn Schrems, das es bis zum EuGH geschafft hat. Das erste Verfahren hatte sich gegen den Vorgänger des Privacy Shield gerichtet, nämlich das Safe Harbor Abkommen. Und die Idee von Safe Harbor war damals, dass US-amerikanische Unternehmen die Möglichkeit bekamen, sich einen Katalog von abgestimmten Datenschutzregeln zu unterwerfen, den sogenannten Safe Harbor Regeln, die dafür sorgen sollten, dass bei diesen Unternehmen durch die zusätzlichen Regeln ein der EU vergleichbares Datenschutzniveau hergestellt wird. Und hierzu gab es einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission.
Was hat es mit dieser Angemessenheitsentscheidung auf sich?
Ja, also mit solchen Angemessenheitsentscheidungen attestiert die EU-Kommission geprüften Ländern, Branchen oder Sektoren ein angemessenes Datenschutzniveau und erleichtert so den Datenexporteuren eine rechtskonforme Datenübermittlung dorthin. Nach dem EuGH-Urteil gibt es nur noch 12 solcher Entscheidungen, zum Beispiel für die Schweiz, Japan, Argentinien, Neuseeland oder für kommerzielle Organisationen in Kanada. Und das Safe Harbor-Abkommen aus dem Jahr 2000 bildete die Grundlage für eine Angemessenheitsentscheidung der EU-Kommission, zwar nicht in Bezug auf die USA insgesamt, aber in Bezug auf einen datenschutzkonformen Weg für Datentransfers an bestimmte Empfänger in den USA. Und es wurde schon gleich zu Beginn auch die Frage gestellt, ob sich die Unternehmen denn tatsächlich an die Safe Harbor-Regeln halten würden, denn eine echte Kontrolle gab es dafür nicht. Und außerdem konnten die Safe Harbor-Regeln auch nicht in US-amerikanischen Gesetze außer Kraft setzen, die zum Beispiel den Zugriff der Nachrichtendienste auf Daten bei Privatunternehmen ermöglichen.
Also wir haben zu den bestehenden Angemessenheitsentscheidungen für die Länder, für die es das noch gibt, auch eine Übersicht bei uns auf der Webseite. Werden wir in den Shownotes nochmal darauf hinweisen, dass Sie das auch finden und sich anschauen können. Gut, also das Safe Harbor, ich sage auch immer Abkommen, ne? Sind eigentlich Regeln, auf denen dann ein Angemessenheitsentschluss der EU-Kommission beruht. Die haben dann einige Jahre lang gegolten, ne? Von 2000, ich glaube so ungefähr bis 2015 hat dieser Angemessenheitsbeschluss gegolten und war Rechtsgrundlage, um Daten in die USA zu übermitteln, oder?
Ja, das ist richtig. Also die Angemessenheitsentscheidung hat tatsächlich über eine Dekade lang Bestand gehabt, bis im Zuge der Aufdeckung von den US-Überwachungsprogrammen wie PRISM zum Beispiel offensichtliche Grundrechtseingriffe bekannt wurden und ein junger Mann aus Österreich namens Max Schrems den Mut hatte, Facebook zu verklagen. Also genauer gesagt hatte Max Schrems im Jahr 2013 zunächst bei der irischen Datenschutzbehörde eine Beschwerde gegen Facebook eingelegt. Und die richtete sich dagegen, dass seine Facebook-Daten unter Safe Harbor in die USA übermittelt wurden, wo seine Daten nicht sicher seien, nach seiner Aussage. Und die irische Behörde hatte die Beschwerde abgelehnt mit der Begründung, sie könne keine Verarbeitungen überprüfen, die dem Safe Harbor unterfallen. Gegen diese ablehnende Entscheidung klagte Max Schrems dann vor dem irischen High Court. Der wiederum legte die Frage dem Europäischen Gerichtshof vor. Die Angelegenheit hat also einen ziemlich langen Weg zurückgelegt, aber die Mühe hat sich ausgezahlt. Der EuGH sah tatsächlich ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewahrt und erklärte die Angemessenheitsentscheidung der EU-Kommission zum Safe Harbor-Abkommen dann im Oktober 2015 für ungültig.
Ja, und wenn man das jetzt weiß, dann kommt es einem ein bisschen komisch vor, dass Facebook, um die es ja in dem Verfahren ging, trotzdem weiterhin die Daten europäischer Nutzer verarbeitet und nach wie vor auch in die USA übermittelt.
Ja.
Und auch keine Pause gemacht hat 2015, soweit ich weiß. Wie war das denn möglich?
Ja, in der Tat. Also Schrems Sieg war nur ein Teilerfolg, denn Facebook stützte seine Datenübermittlungen dann kurzerhand auf ein anderes Transferinstrument, nämlich auf die sogenannten Standardvertragsklauseln der EU-Kommission. Und so konnten die Daten einfach unter einer neuen Flagge weiter rechtmäßig über den Atlantik segeln.
Ja, da ist die, auch wenn, da gibt es ganz viel zu besprechen an der Stelle, aber wir wollen ja eigentlich noch weiterkommen, denn die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Ja, da ist ja noch mehr passiert.
Das ist richtig. Das Ergebnis wollte natürlich auch Max Schrems nicht hinnehmen und ging ein zweites Mal denselben Weg bis zum EuGH. Jetzt kommen wir also zu der Römisch 2 hinter dem Wort Schrems beim Schrems 2-Urteil. Und dieses Mal standen dann die Standardvertragsklauseln auf dem Prüfstein. Dies ging natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern nahm wieder ein paar Jahre in Anspruch. Zwischenzeitlich besserte die EU-Kommission nach und erließ 2016 eine neue Angemessenheitsentscheidung zu einem neuen Abkommen zwischen der EU und den USA, nämlich dem Privacy Shield. Und Schrems zweites Verfahren erreichte den EuGH im Jahr 2018 und dann nochmal 2 Jahre später kippte der EuGH, also jetzt im Juli, auch diese Angemessenheitsentscheidung.
Ja, und jetzt habe ich richtig verstanden, eigentlich wollte Schrems sich jetzt gegen die Standardvertragsklauseln richten, aber den Privacy Shield hat der EuGH dann gleich mitgenommen.
Richtig.
Ja, was waren denn diesmal die entscheidenden Gründe des EuGH? Und sprechen wir kurz noch über den Privacy Shield zu Ende. Den hat er aufgehoben. Die Standardvertragsklauseln hat er, glaube ich, jetzt nicht grundsätzlich für ungültig erklärt. Ne? Also was genau, waren die entscheidenden richtig. Gründe, jetzt wieder den Privacy Shield zu kippen, wie man so umgangssprachlich sagt?
Genau, also zunächst muss man sich nochmal vergegenwärtigen, gibt es immer noch kein vergleichbares landesweites Datenschutzrecht in den USA, wie es das in der EU gibt. Es gibt zwar das Right to Privacy, das ist aber inhaltlich bei weitem nicht so stark wie das europäische Datenschutzrecht und auch nicht so systematisch ausgeformt. Und außerdem gibt es auch keine institutionalisierte Datenschutzaufsicht mit Behörden, die die Einhaltung überwachen. Und beides hat man zwar versucht, mit der Zertifizierung unter dem Privacy Shield zu kompensieren. Das heißt, die Personen, deren Daten an ein Unternehmen in die USA übermittelt wurden, welches gemäß den Privacy Shield Anforderungen zertifiziert war, hatten bestimmte Datenschutzrechte, die über den amerikanischen Standard hinausgingen. Und eine extra eingerichtete Ombudsstelle sollte bei der Durchsetzung dieser Rechte helfen.
Aber?
Und genau, jetzt kommt das Aber. Ja, dies stärkte zwar die Position der betroffenen Personen, zumindest gegenüber der datenverarbeitenden Stelle in den USA. Es konnte aber nicht die zwei wesentlichen Mängel des amerikanischen Rechts kitten, nämlich erstens die umfassenden Zugriffsrechte von US-Sicherheitsbehörden auf personenbezogene Daten, die bei Unternehmen gespeichert sind oder an diese übermittelt werden. Und zwar ohne, also diese Zugriffe erfolgen ja ohne richterlichen Beschluss oder sogar ohne, dass dafür überhaupt ein formelles Ermittlungsverfahren eröffnet ist. Und das heißt, es erfolgt keine Kontrolle von neutraler Stelle in den doch sehr starken Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Personen. Und zweitens haben betroffene EU-Bürger keine Möglichkeit, gegen die Verletzung, also gegen eine mögliche Verletzung, ihre Rechte vor einem amerikanischen Gericht wirksam zu klagen. Und es konnte also trotz der ergänzenden Anforderungen mit Hilfe des Privacy Shields kein nach europäischen Maßstäben angemessenes Datenschutzniveau erreicht werden.
Also die Zugriffe der amerikanischen Sicherheitsbehörden sind das zentrale Thema. Aber gibt's das nicht auch bei uns? Also wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Greifen nicht auch bei uns Sicherheitsbehörden grundsätzlich auf Daten zu unter bestimmten Voraussetzungen?
Ja, also die Frage ist berechtigt. Also natürlich finden solche Zugriffe auch durch die Behörden in der EU statt. Dies geschieht aber eben mit dem Unterschied, dass hier dafür in der Regel das Okay weiterer staatlichen Institutionen erforderlich ist und dass auch die betroffenen Bürger einen wirksamen Rechtsschutz haben, wenn es zu einer Verletzung des Grundrechts kommt.
Okay, gut, der Privacy Shield oder der Angemessenheitsbeschluss des Privacy Shields ist weg. Das hieße doch dann aber, dass jetzt personenbezogene Daten eigentlich gar nicht mehr in die USA übermittelt werden dürfen. Aber wenn ich richtig geschaut habe, das letzte Mal, Facebook ist nicht zum Erliegen gekommen, Google wird auch genutzt weiterhin. Wir haben jetzt immerhin schon Anfang November. Dann fließen doch die ganze Zeit Daten an Server dieser Unternehmen in den USA.
Ja, das ist richtig. Also tatsächlich fließen ja täglich unzählige personenbezogene Daten von EU-Bürgern in die USA. Es ist auch richtig, dass als Grundlage hierfür, also als datenschutzrechtliche Grundlage, weder das schon längst nicht mehr gültige Safe Harbor Abkommen noch das seit Juli dieses Jahres ungültige Privacy Shield genutzt werden können. Das Kapitel 5 der Datenschutzgrundverordnung bietet aber zum Glück weitere sogenannte Transferinstrumente, die als Grundlage für die Datenübermittlungen dienen können. Zum Beispiel die bereits erwähnten Standardvertragsklauseln.
Gut, dann kommen wir jetzt also zu den Standardvertragsklauseln. Die sind eigentlich auch das, was wir zum Schwerpunkt machen wollen heute, denn das könnte zumindest in manchen Konstellationen jetzt die Lösung sein, wenn man nicht den Stecker ziehen möchte und weiterhin Daten in die USA übermitteln möchte oder muss. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz erklären, was sind Standardvertragsklauseln?
Ja, klar. Also Standardvertragsklauseln sind Standardverträge, die von der EU-Kommission erlassen wurden und die von Verantwortlichen, also von Unternehmen oder auch Behörden, genutzt werden können, um geeignete Garantien für ein angemessenes Datenschutzniveau bei Datenübermittlungen in ein Drittland zu schaffen. Das heißt also, dass zum Beispiel ein rheinland-pfälzisches Unternehmen, welches geschäftliche Beziehungen mit einem amerikanischen Unternehmen unterhält, im Rahmen dessen personenbezogene Daten in die USA übermittelt werden sollen, die können diesen Standardvertrag nutzen. Und das heißt, beide Seiten unterzeichnen den Vertrag, in welchem sie bestimmte Verpflichtungen eingehen, die Daten und die Rechte der Personen hinter den Daten besonders zu schützen. Und die EU-Kommission hatte bislang 3 solcher Standardverträge erlassen für verschiedene Konstellationen. Das war sogar noch zu Zeiten der Datenschutzrichtlinie. Und daher werden sie derzeit übrigens auch noch Standardvertragsklauseln genannt, weil laut DSGVO heißen sie künftig Standarddatenschutzklauseln. Aber da die EU-Kommission seit Geltung der DSGVO noch keine neuen Standardklauseln erlassen hat, spricht halt alle Welt weiterhin von den Standardvertragsklauseln.
Jetzt hast du gesagt, diese Standardvertragsklauseln waren jetzt der eigentliche Gegenstand des Schrems II-Verfahrens vor dem EuGH. Das heißt, mit den Standardvertragsklauseln gibt es auch Probleme, oder?
Ja, also ja und nein. Der EuGH bestätigte im Juli grundsätzlich die Gültigkeit der Standardvertragsklauseln. Sie sind also nicht per se unwirksam, nur weil sie in einem bestimmten Drittland kein ausreichendes Datenschutzniveau gewährleisten können. Das ließ einerseits aufatmen, aber der EuGH entschied auch, dass in einem solchen Fall, also wenn eben in diesem Drittland auch mit diesen Klauseln kein ausreichendes Datenschutzniveau gewährleistet werden kann, dass dann ergänzende Maßnahmen zu den Klauseln zu treffen sind, um eben auf ein angemessenes Schutzniveau zu kommen.
Ja, so und hier liegt jetzt der Hase begraben. Wie kann man das jetzt erreichen?
Ja, richtig. Denn ja, wie solche ergänzenden Maßnahmen aussehen sollen, dazu hat sich der EuGH nicht geäußert, kann er auch gar nicht. Er hat betont, dass es vom Einzelfall abhängt. Das heißt, jeder Datenexporteur, also zum Beispiel ein Unternehmen in Rheinland-Pfalz, welches Daten in, sagen wir, USA, China, Russland, wohin auch immer übermittelt, muss sich eine Reihe von Fragen stellen. Also erstens, die Frage, besteht in dem Land, in das die Datenübermittlung erfolgen soll, ein Datenschutzniveau, das dem in der EU im Wesentlichen gleichwertig ist? Wenn ja, ist alles gut. Also wenn eben zum Beispiel eine Angemessenheitsfeststellung der EU-Kommission vorliegt, meinetwegen Schweiz, Japan, Argentinien. Wenn nein, muss das Unternehmen als zweites prüfen, ob es technische, organisatorische oder vertragliche Maßnahmen gibt, die ergriffen werden können, um ein im Wesentlichen gleichwertiges Schutzniveau herzustellen.
Klingt nach keiner leichten Aufgabe. Okay. Ja, und das gilt dann auch für kleine Unternehmen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie ein kleiner 2-3-Mann-Betrieb irgendwie, der halt was mit Daten macht, der muss sich das auch überlegen.
Ja, also es gilt für alle, sage ich mal, die Daten in ein Drittland übermitteln, also in ein Land außerhalb der Europäischen Union beziehungsweise dem europäischen Wirtschaftsraum. Das trifft auch kleine Unternehmen. Also ohne eine statistische Erhebung vorgenommen zu haben, würde ich behaupten, dass das fast alle trifft. Und zwar nicht nur Unternehmen, sondern auch Behörden, Schulen, selbstständige Vereine und so weiter. Ich nenne nur mal Stichworte wie Cloud-Anwendungen, E-Mail-Dienste, Videokonferenzlösungen, Webseitenanalyse-Tools, Social-Media-Dienste und so weiter von Anbietern, zum Beispiel aus den USA. Und schon schnappt die Falle zu, sag ich mal. Aber bei aller Dramatik muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen und genau schauen, welche personenbezogenen Daten dies tatsächlich betrifft. In einigen Fällen kann die Datenübermittlung bereits durch Einstellungen am Softwareprodukt unterbunden werden und dann hat man das Problem gar nicht. Und in vielen Fällen wird es jedoch keine leichte oder vielleicht sogar gar keine Lösung geben.
Ja, und was dann? Stecker ziehen oder gleich die transatlantische Leitung kappen?
Kappen, ja. Also tatsächlich wird es in manchen Fällen die bessere oder die einzige Lösung sein, sich nach einem vergleichbaren Produkt am europäischen Markt umzuschauen.
Okay, das hieße aber mal eben den sozusagen Software- und Internetmarkt, wie er jetzt eingerichtet ist, mal eben umkrempeln. die führenden Produkte sind ja und Anbieter sitzen immer noch in den USA oder so, die gängigsten großen. Manche sprechen auch davon, dass der EuGH hier die Globalisierung zurückdrehen wollte. Also ist das jetzt realistisch, dass sich der Markt wirklich da verändert?
Ja, also natürlich hat der EU-Gesetzgeber auch ein Stück weit mit der DSGVO, also mit der Datenschutzgrundverordnung, ein hohes Datenschutzniveau ins Ausland exportieren wollen, sozusagen als Exportschlager. Und eben das versucht jetzt der EuGH umzusetzen. Aber klar, das geht nicht von heute auf morgen. Aber tatsächlich nehmen wir schon erste Bewegungen in diese Richtung wahr. Also es gibt tatsächlich Anbieter in der EU, die auf diese Weise versuchen, den Markt zu erobern. Und es gibt auch amerikanische Anbieter, die wiederum versuchen, eine sozusagen europäische Version ihrer Produkte zu erstellen, also mit Servern in der EU und so, dass Datenübermittlungen in die USA nur noch ganz begrenzt stattfinden. Allerdings sind damit gegebenenfalls noch nicht alle Probleme gelöst, da nach US-amerikanischem Recht US-Sicherheitsbehörden auch Zugang zu Daten amerikanischer Unternehmen verlangen können, die auf Servern außerhalb gespeichert sind. Also Microsoft zum Beispiel hatte sich vor ein paar Jahren versucht, dagegen zu wehren. Es sah also vor dem US-Gericht auch gar nicht mal schlecht aus für Microsoft, weil das amerikanische Recht nicht eindeutig war. Bevor aber dann das Urteil des US-Gerichts gefällt wurde, erließ der US-Kongress den Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, also den sogenannten Cloud Act. Das war vor 2 Jahren. Und dieses Gesetz verpflichtet Unternehmen wie Microsoft, in bestimmten Fällen Daten an US-Sicherheitsbehörden herauszugeben. Und zwar auch dann, wenn sie in der EU gespeichert sind. Ansonsten drohen empfindliche Strafen.
Ja, das klingt so ein bisschen wie Hase und Igel, ja. Man versucht von der EU-Seite aus das einzugrenzen und die US-Amerikaner wollen unbedingt anscheinend. Wie sollen denn jetzt in dem Konflikt zwischen den Datenschutzansprüchen der EU und den Ansprüchen der US-Amerikaner die rheinland-pfälzischen Unternehmen, auch in anderen Bundesländern, aber jetzt gerade mal unsere im Land befindlichen Unternehmen und auch Behörden jetzt in diesem Spagat das Richtige tun?
Die Aufsichtsbehörden versuchen natürlich auf allen Ebenen zu unterstützen. Das heißt, der Europäische Datenschutzausschuss zum Beispiel hatte bereits eine Woche, nachdem das EuGH-Urteil ergangen war, also das Schrems II-Urteil, hatte der EDSA bereits ein Dokument mit häufigen Fragen und Antworten zu Schrems II veröffentlicht. Der LFD Rheinland-Pfalz, also wir, hatten bereits am selben Tag des Urteils schon erste FAQs auf der Webseite online und haben die auch dann täglich quasi ergänzt und aktualisiert. In Kürze werden wir auch ein grobes Prüfschema veröffentlichen, um den Verantwortlichen gewissermaßen einen Leitfaden an die Hand zu geben, mithilfe welcher Schritte und welcher Hilfsdokumente man sich dem Ziel nähern kann. Auf europäischer Ebene wird auch unter Hochdruck daran gearbeitet, EU-weite Empfehlungen zu den zuvor erwähnten ergänzenden Maßnahmen zu den Standardvertragsklauseln zu veröffentlichen. Es ist unglaublich, was die Kolleginnen und Kollegen hier leisten. Also mehrmals wöchentlich finden Telefonkonferenzen zu dem Thema statt, in welchen sich die Aufsichtsbehörden über seitenweise Entwürfe verständigen und Kommentierungen und intensiv an einzelnen Sätzen arbeiten, bis ein Kompromiss gefunden ist. Also von manchen Kollegen kriege ich noch E-Mails mit irgendwie 2 Uhr Absendeuhrzeit, 2 Uhr morgens. Also da passiert wirklich viel. Und das alles halt eben neben dem Tagesgeschäft. Ne?
Klingt nach viel Arbeit, ja. Ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben, trotzdem die Folge aufzunehmen, denn ich glaube, das Thema ist recht wichtig für die verantwortlichen und betroffenen Personen da draußen. Ja.
Genau, also zurück zum Thema. Also die Aufsichtsbehörden sind sich natürlich der Mammutaufgabe sehr wohl bewusst, der sich die Unternehmen gegenüberstehen. Und sie versuchen eben nach ihren Möglichkeiten Unterstützung zu geben. Aber der EuGH hat trotz allem entschieden und klar gesagt, dass die Verantwortung beim Verantwortlichen liegt, also beim Unternehmen zum Beispiel. Und die Aufsichtsbehörden müssen ihrer Kontrollpflicht nachkommen. Das heißt im Zweifel auch Datenübermittlungen aussetzen oder untersagen. Und das heißt also, die Unternehmen können natürlich nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ich warte jetzt erstmal ab. Es muss also ganz klar sein, dass die Aufsichtsbehörden auch erwarten, dass die Unternehmen bereits angefangen haben, sich Gedanken zu machen. Das heißt, ihre Datenverarbeitungsprozesse zu analysieren, um zum Beispiel überhaupt erstmal herauszufinden, an welcher Stelle personenbezogene Daten in ein Drittland übermittelt werden, zu welchem Zweck und wo das oder ob das weiterhin überhaupt erforderlich ist. Und hierbei zahlt sich es übrigens aus, wenn man ein gutes Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führt,
ja,
welches laut DSGVO,
immer aus,
ja. Genau, das ist ja nach DSGVO für die meisten verpflichtend. Und ja, also eins muss halt klar sein, ne? Wenn sich jemand mal bei der Aufsichtsbehörde beschwert und sagt, seine Daten werden rechtswidrig in ein Drittland übermittelt, dann muss die Aufsichtsbehörde, also wir auch, tätig werden.
Haben wir denn schon solche Beschwerden bekommen?
Weiters häufiger gehen tatsächlich Anfragen von Verantwortlichen ein, die nach Unterstützung fragen. Das ist einerseits sehr erfreulich, denn das zeigt, dass das Thema bei diesen Stellen eben angekommen ist und dass man sich damit befasst. Natürlich können wir als Aufsichtsbehörde keine Einzelfallberatungen für alle Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz durchführen und das dürfen wir auch gar nicht in der oft geforderten Tiefe. Wir sind ja Kontrollorgan. Aber ich sage nur, Max Schrems, der macht keine Pause. Also er hat mit seiner Nichtregierungsorganisation bei verschiedenen Aufsichtsbehörden in Deutschland und auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten 101 Beschwerden zu genau diesem Thema eingereicht.
Ja, habe ich auch gesehen. Also man sollte die Sache als Verantwortlicher ernst nehmen. Da kommt was auf, möglicherweise was auf Sie zu. Ja, ich würde sagen, damit haben wir zumindest einen Überblick über das Thema Schrems II geschaffen. Soweit ich weiß, läuft auf europäischer Ebene da weiterhin sehr viel. Wir zeichnen heute am Donnerstag, den 5. November auf. Ich glaube, am Montag, den 9. ist die nächste Sitzung des Europäischen Datenschutzausschusses. Und da steht das zumindest auf der Agenda, falls jetzt dort was Entscheidendes entschieden wird, dann würden wir das hier an der Stelle auch noch einfügen. Aber auf jeden Fall werden die nächsten Wochen und Monate da noch wichtige Entwicklungen bereithalten. Ja, Silvia, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir für den Besuch beim Datenfunk und dafür, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zumindest einen Überblick über die Sicht des LFDI auf das Thema Schrems II und Standardvertragsklauseln. Standarddatenschutzklauseln
genau.
Heißen in Zukunft, ne?
Ja, ja,
auch noch was gelernt. Also erstmal dir vielen Dank.
Ja, gerne, war mir eine Ehre.
Ja, ich verabschiede mich für diesmal und sage wie immer, weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie natürlich auf unserer Webseite www.datenschutz.rlp.de. Es lohnt sich vor allem zu dem heute besprochenen Thema immer mal wieder auf die Webseite zu schauen. Und da haben wir im Themenfeld Internationales Informationen, die auch regelmäßig aktualisiert werden. Also schauen Sie da mal rein. Das werden wir auch in die Shownotes nochmal packen, damit es schneller gefunden werden kann. Ja, und falls Sie Anmerkungen zum Podcast-Programm haben, wenden Sie sich wie immer gerne an poststelle@datenschutz.rlp.de. Und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.